Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des vierten Kapitels, das hohe priesterliche Gebet Jesu Christi in dem Papstbuch von Benedikt. Es geht um unseren Herrn Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Die Einheit ist natürlich wesentlich in der Ausrichtung auf Christus begründet und er wiederum selber, sein ganzes Wesen ist gesandt sein, vom Vater gesendet sein. Nach der Auferstehung zieht Jesus die Jünger in diese Sendung mit hinein, in diesen Strom der Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für die Jüngergemeinschaft aller Zeiten muss es kennzeichnend sein, dass sie im Gesandtsein von Jesus hersteht. Das heißt für sie immer, meine Lehre ist nicht meine Lehre. Das hat der Herr selber gesagt und das gilt natürlich dann auch für die Jünger. Die Jünger verkündigen nicht sich selbst, sondern sie sagen, was sie gehört haben. Sie stehen für Christus, so wie Christus für den Vater steht. Sie lassen sich führen vom Heiligen Geist und wissen dabei, dass in dieser völligen Treue zugleich die Dynamik des Reifens wirksam ist. Dann ein Zitat aus Johannes 16,13: Der Geist der Wahrheit wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Die alte Kirche hat für dieses wesentliche Gesandtsein der Jünger Christi die Bindung an sein Wort und an die Kraft seines Geistes, die Form der apostolischen Nachfolge gefunden. Also die apostolische Sukzession, das Amt, dass das Gesendetsein vom Herrn her, der die Jünger sendet, sich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch fortsetzt. Die Weitergabe dieser Sendung ist Sakrament, nämlich das Weihe Sakrament. Das heißt nicht selbstverfügtes Können und auch nicht von Menschen gemachte Institution, sondern hineingebunden werden in das Wort vom Anfang her. Hineingewoben, hineingebunden in die geistgewirkte Gemeinschaft der Zeugen. Das griechische Wort für Nachfolge, Diadoche, hat strukturellen und inhaltlichen Sinn zugleich. Es bedeutet das Weitergehen der Sendung in den Zeugen. Es bedeutet aber auch den Inhalt. Das überlieferte Wort, an das der Zeuge durch das Sakrament gebunden wird. Wenn man das einfach mal so bedenkt, dann können Sie sehen, wie schlimm es eigentlich ist, wenn man dann sein eigenes Evangelium verkündet. Christus gibt ja auch nur das weiter, sagte er öfters im Johannesevangelium, was er gehört hat. Und insofern sind wir natürlich auch an das gebunden, wenn wir in der Nachfolge des Herrn sein wollen, was er uns gelehrt und überliefert hat. Wir können dann nicht einfach selber unser eigenes Evangelium sozusagen fabrizieren. Zusammen mit der apostolischen Nachfolge hat die alte Kirche zwei weitere Grundelemente für ihre Einheit gefunden. Der Papst schreibt dann ausdrücklich mit Ausrufezeichen, nicht erfunden, sondern gefunden. Den Kanon der Schrift und die sogenannte Glaubensregel. Kanon der Schrift, das meint das Verzeichnis der Bücher, die wir als inspiriert betrachten. Im 4. Jahrhundert hat Papst Damasus festgelegt, was zum Kanon der Schrift gehört. Mit der Glaubensregel ist eine sprachlich nicht im Einzelnen festgelegte kurze Summe der wesentlichen Glaubensinhalte gemeint. Diese Glaubensinhalte wurden in den verschiedenen Taufbekenntnissen der frühen Kirche in eine liturgisch geformte Gestalt hineingebunden. Diese Glaubensregel oder das Glaubensbekenntnis bildet die eigentliche Hermeneutik, das heißt die Übersetzung der Schrift, denn aus den aus ihr selbst gewonnenen Schlüssel, um sie ihrem Geist gemäß auszulegen. Die Einheit dieser drei Aufbauelemente der Kirche, nämlich Sakrament der Nachfolge, Schrift und Glaubensregel, also Bekenntnis, ist die wirkliche Bürgnis dafür, dass das Wort echter klingen kann und dass die Tradition festgehalten wird. Natürlich ist von diesen drei Pfeilern der Jüngergemeinschaft der Kirche im Johannesevangelium so nicht die Rede. Aber mit dem Verweis auf den trinitarischen Glauben und auf das Gesandtsein hat es doch die Fundamente dafür gelegt. Kommen wir noch einmal darauf zurück, dass Jesus betet, durch die Einheit der Jünger möge die Welt ihn als den Gesandten des Vaters erkennen. Dieses Erkennen und Glauben ist nichts bloß Intellektuelles, es ist das Berührtwerden von der Liebe Gottes und darum verwandelnd, Gabe des wirklichen Lebens. Die Universalität der Sendung Jesu wird sichtbar. Sie betrifft nicht bloß einen beschränkten Kreis von Erwählten, ihr Ziel ist der Kosmos, die Welt in ihrer Ganzheit. Durch die Jünger und deren Sendung soll die Welt als Ganze ihrer Entfremdung entrissen werden, die Einheit mit Gott wiederfinden. Dieser universale Horizont, der kosmische Charakter der Sendung Jesu, erscheint ebenfalls in zwei anderen wichtigen Texten des vierten Evangeliums. zuerst im Nachtgespräch Jesus mit Nikodemus. Dort heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn hingab. Und dann, jetzt mit der Betonung auf dem Opfer des Lebens in der Brotrede zu Kapharnaum, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wie steht zu diesem Universalismus das harte Wort, das sich in Vers 9 des hohenpriesterlichen Gebetes findet? Für sie bitte ich, also für die Jünger, nicht für die Welt bitte ich. Vielleicht sind Sie schon an diesem Text, an dieser Stelle mal hängen geblieben, wie man das verstehen soll. Soll die Welt jetzt sozusagen sich selber überlassen werden, sozusagen ins Verderben rennen und nur für die Jünger das Gebet des Herrn gelten, dass sie geheiligt sind? Um die innere Einheit dieser scheinbar gegensätzlichen Bitten zu verstehen, müssen wir bedenken, dass Johannes das Wort Kosmos, nämlich Welt, in doppelter Bedeutung verwendet. Zum einen ist es die gute Schöpfung Gottes, besonders auf die Menschen hin als seine Geschöpfe. Er liebt sie bis zur Weggabe seiner selbst im Sohn. Zum anderen spricht das Wort von der Menschenwelt, wie sie geschichtlich geworden ist, nämlich in ihres Korruption, Lüge, Gewalt sozusagen das Normale geworden, das Natürliche geworden. Blaise Pascal, der große Franzose, spricht von einer zweiten Natur, die sich im Lauf der Geschichte über die erste gelegt habe. Moderne Philosophen haben in vielfacher Form dieses geschichtliche Moment erfasst, etwa Martin Heidegger, wenn er von der Verfallenheit an das Mann, vom Existieren in der Uneigentlichkeit spricht. Auf ganz andere Weise erscheint dieselbe Problematik, wenn Karl Marx die Entfremdung des Menschen schildert. Die Philosophie beschreibt dann im Grunde genau das, was der Glaube Erbsünde nennt. Diese Art von Welt muss verschwinden. Sie muss umgewandelt werden in die Welt Gottes. Gerade dies ist die Sendung Jesu, in die die Jünger Jesu hineingenommen werden. Nämlich die Welt aus der Entfremdung des Menschen von Gott und von sich selbst herauszuführen. Sie soll wieder Gottes Welt werden und damit der Mensch wieder ganz er selbst im Einswerden mit Gott. Diese Umwandlung kostet freilich das Kreuz und sie kostet auch die Martyriumsbereitschaft der Zeugen Christi. Das Wort Welt, wenn Sie es im Johannesevangelium, darauf geht der Papst ein, reflektieren, ist eigentlich trotz der positiven Konnotierung, möchte man sagen, fast durchgehend negativ. Bis jetzt Kosmos ist bei ihm, bei Johannes, die Welt, die sich dem Evangelium verschließt. Das hat der Papst jetzt mit diesen neuzeitlichen Denkern und unserer Erfahrung aus der Lebenswirklichkeit nochmals umschrieben und festgehalten. Blicken wir zum Schluss auf das Ganze der Bitte um die Einheit zurück, so dürfen wir sagen, dass in ihr sich Stiftung der Kirche vollzieht, auch wenn das Wort Kirche nicht fällt. Denn was ist Kirche anders als die Gemeinschaft der Jünger, die durch den Glauben an Jesus Christus als den Gesandten des Vaters ihre Einheit empfängt und hineingehalten ist in die Sendung Jesu, die Welt zur Erkenntnis Gottes zu führen und sie so zu retten? Die Kirche entspringt dem Gebet Jesu. Dieses Gebet ist aber nicht nur Wort, es ist Akt, indem er sich selbst heiligt, das heißt sich opfert für das Leben der Welt. Wir können auch umgekehrt sagen, im Gebet wird das grausame Geschehen des Kreuzes zu Wort, zum Versöhnungsfest zwischen Gott und Welt. Daraus entspringt die Kirche als die Gemeinschaft derer, die auf das Wort der Apostel hin an Christus glauben. Und damit endet das vierte Kapitel, liebe Zuhörer unseres Radios, und wir werden dann auf die eschatologische Rede, das heißt auf die Rede über die Endzeit, die letzten Dinge, passend jetzt auch zum Monat November und dann auch zum Anfang des Advent eingehen. Wir haben damit 7 Kapitel schon abgeschlossen. Es stehen jetzt noch 3 aus. Die eschatologische Rede Christi und der Prozess Kreuz und Auferstehung. Ich werde dann wahrscheinlich eine Zäsur machen, muss mir noch genauer überlegen, damit ich dann am Aschermittwoch wieder passend zur Jahreszeit dann auch auf die Ereignisse der Passion eingehen kann. Es segne Sie, heile Sie und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.